Na, das sieht ja gemütlich aus bei euch.
Ja.
Geht's wieder. Guck mal hier. Voll. Oh.
Boah, diese Couch ist so.
So couchig. Das sieht echt. Ich muss mich auch so
hinsetzen. Das guckt man immer so daneben.
Ich muss mich auch so hinsetzen.
Das Sofa IMAX. Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Moin, willkommen zurück auf dem Sofa. Heute sind wir ein bisschen gezweiteilt. Wir haben uns gezweiteilt. Neben mir sitzt Sascha.
Ja, ich bin da.
Und auf dem Tisch sitzen Carsten und Matthias.
Hallo.
Und heute wollen wir über Andromeda, der tödliche Staub aus dem All, sprechen. Fangen wir mit dem Titel von Andromeda an. Dass ausnahmsweise mal der deutsche Titel fast ein bisschen sinnvoller ist wie der Originaltitel. Da der Originaltitel schon ein bisschen was über die Handlung verrät, was der...
Ich meine, aber das ist tödlicher Staub aus dem All, ich meine, das verrät jetzt auch was über die Handlung.
Eigentlich schon.
Ja, wenn man das so sieht, ist es eigentlich, ja, so ein bisschen.
Es ist eigentlich kein Staub, ne, nachher, aber selbst wenn es nicht... das Ende des Films ist, aber es ist ja schon eine Handlung.
Stimmt, ja.
Na, es ist irgendwas Tödliches aus dem All. Und ja, das ist schon die Inhaltsangabe. Und das macht ja schon Interesse, den Film zu gucken. Dann schon ein bisschen.
Stimmt, also wenn da schon steht, so ein außerirdischer Bakterienstamm oder sowas, das ist schon,
ja, ich glaub,
ist schon ein Teaser, würde ich sagen.
Das macht sich gut auf dem Kinoplakat.
Oder auf dem Buch, weil es ist ja eine Romanvorlage eigentlich, ne? Also, der Roman von Crichton ist ja von 69 und der Film ist von 71.
Die haben es relativ, nach einem Jahr haben sie schon angefangen, das zu verfilmen. Das ging relativ zackig. Also als Crichton in den Universal Studios war, wurde er sogar einmal herumgeführt. Und man hat ihn alles gezeigt. Und
herum, drüber, drunter und durch.
Und das hat Steven Spielberg sogar gemacht.
Auch? Wie Grobi?
Obwohl der noch gar nicht so berühmt war. Hatte der schon was gemacht? 71?
Er hat sich doch bei Universal einfach ein Büro, ein leerstehendes Büro genommen und hat sich da eingelasselt.
Achso, da wusste Crichton noch nicht, dass er irgendwann mal Jurassic Park verfilmt. Es ist sogar die einzige Verfilmung von Michael Crichton, in der er einen Cameo hat. Nicht wie Hitchcock in jedem, sondern hier einmal ganz am Anfang sitzt da ziemlich teilnahmslos und guckt leer in die Gegend in der Krankenhausszene.
Stimmt, da rechts im Bild, ne?
Ja.
Ist mir aber nicht aufgefallen. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Ich wusste jetzt auch gar nicht genau, wie der da jetzt aussah.
Ja, so ein unscheinbar bärtiger junger Mann, der halt an so einem Gerät da war und das bedient hat. Also und guckte dann halt ein bisschen...
Leer
in die Kamera, sagen so. Ist halt kein Schauspieler.
Und das war der Grund, weswegen er nie wieder aufgetaucht ist.
Nee, war ja sein einziger Auftritt. Das stimmt. Bei Jurassic Park ist er ja nicht zu sehen.
Nein.
Da hat er...
Vielleicht ein Saurierkostüm.
Ja.
Ein Velociraptor.
Ein Veloci-Crichton.
Genau.
Die Spezialeffekte sind hier tatsächlich von Douglas Trumbull, der auch schon für 2001... und später für Unheimliche Begegnung bekannt wurde. Und auch für Blade Runner.
Das sieht man auch schon an den Sets. Ne? Ich meine, die Sets sehen sehr, also von der Art und Weise her, schon wie 2001 aus, so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen steril, genau
wie. Das Design ist schon ähnlich.
Es gab damals ja echt nicht so viele Special Effect Leute. Ne? Nee. Irgendwie kennt man die alle und die kommen alle irgendwie wieder. Ah ja, aber später wäre es John Dykstra gewesen.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Das ist richtig, ja, genau.
Aber das ist auch noch so die Ära. Heute wüsste ich jetzt nicht, wer da jetzt.
Nee, vor allen Dingen heutzutage, da schießen ja die Firmen aus dem Boden und nach dem Film gibt es die manchmal schon gar nicht mehr. Ne?
Also ja, aber man weiß nicht mehr, wer da arbeitet. Das ist namenlos.
Richtig.
Heute sind das 100 Computerspezialisten.
Genau, sind so viele Digital Artists, die kennt man alle gar nicht mehr. Ja.
Hier hat alleine das Andromeda, um das darzustellen, dieses, was ein bisschen grün wabert, schon $250.000 gekostet.
Wieso?
Da hätten sie heute drüber gelacht. Ich finde, ja, sie hatten keinen Computer oder sowas darzustellen. Ja, wie haben die das überhaupt gemacht?
Da jetzt so teuer hat, oder?
Ja, die haben Götterspeise für 250.000 Dollar gekauft.
Und sie krabbeln lassen.
Und die aufgeblasen. Genau. Wenn man das vergleicht, die ganze unterirdische Wildfire-Labors, die ja in Deutsch Steppenbrand heißen, haben 300.000 gekostet und das grüne Blickende fast genauso viel. Das waren damals mit die aufwendigsten Sets, die jemals gebaut wurden.
Na gut, aber sieht man ja eigentlich auch fast in jedem Bond-Film. Also ich finde, das sieht so richtig typisch aus wie so das die Anlagen von den Bösewichtern.
Ja, genau, alles schön in Dr. No oder, ja. Gerade am Anfang alles so schön in Alu und sowas alles. Ne? Alles. Ja.
Und auch wie sie da reinkommen, ne, an diesem Agrarzentrum und dann die Geräte Schuppen nach unten fahren. Ja, das hat so ein bisschen was von
das hat Jerry was von Anderson. Genau.
Da wird auch alle Weiße runtergefahren.
Ich habe zuerst
mit der Figur nicht laufen müssen.
Ich habe zuerst an Ed Strater gedacht, dass sie da runter zu Shadow fahren.
Ja, genau. Ja, das ist, passt auch genau rein.
Was auch interessant war, die haben ja auch ein bisschen Platz gespart. Die haben ja verschiedene Farben in den Fluren immer, je nach Etage. Oben ja ganz rot und unten dann ganz weiß und zwischendurch blau, grau und gelb, glaube ich. Und die haben immer eine Etage abgedreht komplett, haben dann in einem anderen Raum gedreht und währenddessen wurden die Flure neu lackiert.
Dann hoffe ich mal, dass sie rückwärts gedreht haben. Ne? Also erst das Weiße gedreht, dann das Graue. Ansonsten das ist das Rote, das muss erstmal
decken. Ja, schmeiß mal weiß auf rot.
Ja, genau, ja, super.
Sie haben es 5-mal umlackiert. Für jede Etage einmal.
Und später war ein Zentimeter Farbe drauf.
Ja, die wurden immer kleiner, die Gänge. Was auch in, als der, sie haben ja einen Trinker gefunden, der gesagt, dass er Rachenputzer getrunken ist und der ihn dann daraufhin als Schnapstrinker bezeichnete. In Wirklichkeit sagte er, er hat Squeeze getrunken. Das war damals eine gefährliche Ethanol-Methanol-Mischung, die sie damals viel von Landstreichern getrunken wurden, was aus Trockenspiritus gewonnen wurde. Also das ist auch nicht so ganz harmlos. Da hat er schon gutes Mittel gegen seine, was hat er im Magenbeschwerden, sein.
Ist ja ähnlich wie Moonshine, ne? Also das ist schwarzgebrannte Zeugs.
Ja, also wenn man das trinken muss, um gegen Andromeda immun zu werden, dann
50-50 Chance.
Lebst du auch nicht so lange. Was auch interessant war, die Requisiten wurden ja noch öfter verwendet nach Andromeda. Die haben sie immer wieder benutzen können. Beim 6-Millionen-Dollar-Mann, bei Knight Rider, Airwolf oder Buck Rogers haben sie die Requisiten teilweise wiederverwendet, die ganzen Bauten.
Ist nicht wiedererkannt, aber ich kenne die Sachen jetzt nicht so gut.
Nee. Wahrscheinlich haben sie
also wahrscheinlich dieses Dorf oder so, schätze ich mal. Ne?
Ja, das Dorf sah sowieso sehr interessant aus. Das bestand ja aus einer Kirche,
in der
zwei Leben.
War so ein eingezäunter Friedhof.
Ja, genau. Das Dorf bestand aus einem Friedhof, einer Kirche, einem Supermarkt und zwei Häusern irgendwie. Das ist schon, war schon ein seltsames Dorf.
Die Leute sind auch aus Langeweile gestorben und nicht an dem natürlichen Staub aus dem Das war der Friedhof und seine Verwendung gefunden.
What a coincidence.
Und Sachen über die Mauer werfen.
Auch nicht schlecht, genau.
Was ich auch interessant finde, was wir vorhin schon sagten, dass sie da ja so eine Agrargesellschaft als Tarnung gebaut hatten. Ob das viel Sinn macht, mitten in der Wüste so eine grüne Wiese zu haben mit zwei Treckern drauf, das fällt doch mehr auf.
Ach, Quatsch.
Wie alles andere.
So, das fällt doch nicht auf.
Warum haben sie es überhaupt so getan, dass da eh niemand?
Nee.
War komisch, dass sie diesen super teuren Organismus denn nicht mehr wiederverwendet haben für irgendwas anderes.
Ja, das ging wohl hinterher einfacher, schätze ich mal. Für was sollten sie das auch wiederverwenden?
Ach, da ist bestimmt einiges.
Für eine Kochsendung. Was, ich habe das Making-of geguckt und die...
Da gibt es ein Making-of?
Ja, aber da wird viel erzählt und wenig gezeigt, auch von den Dreharbeiten. Also du siehst immer Filmausschnitte und dazu erklärt einer, wie das gemacht wurde. Die haben auch erklärt, im Hintergrund haben sie ja immer die Darstellung der Labore, die schematische Darstellung auf so einem Monitor, was ziemlich gut aussieht, finde ich.
Ich fand das für mich überzeugend aus.
Ziemlich.
Und diese 3D-Grafik.
Ja, die haben das, gefragt, die hatten ja keine CGI-Technik damals. Sie haben das erklärt, dass sie das mit irgendwelchen Kartons gemacht haben, die sie beleuchtet haben und für verschiedene, ich habe es nicht verstanden, wie es ist.
Ja, weiß ich auch nicht. Pappe ist doch einfach das Beste.
Ja.
Pappe und Klebeband. Ja,
sie haben es wirklich öfter erklärt und ich habe es auch gelesen, aber ich habe es nicht verstanden.
Wahrscheinlich haben sie jedes Stockwerk sozusagen aus Pappkarton gebaut im Endeffekt und dann entsprechend beleuchtet, sodass mit Beleuchtungstricks das Ganze so transparent aussah. Gehe ich mal von aus, also ich weiß auch nicht, wie es gemacht wird.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Leider gibt es ja keinen. Damals wurde mit Filmmaterial nicht so verschwenderisch umgegangen wie heute, dass sie jeden Kram nebenbei filmen konnten.
Nee, aber sie haben ja 10-fach belichtet, also wirklich, wir haben ja immer Ebene für Ebene für Ebene und immer nach.
Nee, ich meine, heute läuft ja immer noch zusätzlich einer mit der Kamera rum, der dir.
Ja, klar, weil.
Der filmt, wie es gemacht wurde.
Ja, weil es nicht auf Material
aufgenommen wird. Halt genau. Nicht das Publikum interessiert.
Nee, das stimmt. Da war es einfach nur spannend zu sehen halt, ne?
Das Schlimme ist, dass gerade die Filme noch interessant waren. Heute interessieren die Making-ofs ja gar nicht mehr so, weil das ja fast alles Computer ist. Was wollen sie da groß an Making-ofs machen? Aber eins hat dieser Film gemeinsam mit den letzten beiden, die wir besprochen haben, mit Buck Rogers und das Schwarze Loch. Nein, nicht Buck Rogers, Flash Gordon. Buck Gordon, ja.
Buck Gordon.
Er hatte ein relativ hohes Budget und war auch damals im Kino ein Flop.
Ja, das glaube ich.
Genau wie die ersten beiden.
Da müssen wir eigentlich auch noch Blade Runner besprechen.
Ja. Der hat 6,5 Millionen Dollar gekostet, was für die anderen relativ wenig ist. Die hatten ja um die 20 Millionen gekostet. Aber dieser hat auch nur 12,3 circa eingenommen. Aber heute ist er doch schon ein Geheimtipp, der Film. Also viele mögen den sehr gerne. Ich finde ihn auch sehr.
Ich glaube, die Leute haben sich einfach was anderes drunter vorgestellt. Ja, wahrscheinlich. Also wann war der jetzt? 71?
71, ja.
Okay, genau. Das war noch vor Star Wars, ja, was er also umgekrempelt hat. Aber ja.
Aber es ist sehr, sehr, sehr dialoglastig. Es wird ja wirklich fast nur erklärt und gesprochen. Es gibt ja ganz zum Schluss nur eine einzige Action-Szene genau genommen.
Nein, ein bisschen doch.
Ach so, wo er von dem Laser flüchtet.
Nein, vor dem Laser. Ja. Nicht vergessen, das ist der Laser.
Vor dem Glaser.
Der Laser. Stimmt, ja.
Genau.
Aber was ist sonst noch Action? Oder was anderes?
Nö, das
war das alles. Der einzige.
Ach so. Genau. Als der Affe stirbt.
Ja, das war schon.
Da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber was dem Film auch gut getan hat, ist, in dem Buch sind die Wissenschaftler ja nur Männer. Da kam ja überhaupt keine Frau drin vor. Und der Drehbuchautor Nelson Gidding, oder Gidding, wie wird er ausgesprochen? Der
Gidding.
Hat den Regisseur auf die Idee gebracht, dass er ein Wissenschaftler eine Frau spielen sollte. Und der Robert Wise, der Regisseur, hatte sich dann gleich jemanden wie Raquel Welch vorgestellt, die auch schon in die Fantastische Reise mitgespielt hatte. Aber da schwebte dem anderen eher sowas vor, wie die jetzt mitgespielt hat, die Kate Reed. Schon eine etwas ältere und eigentlich eine Frau, mit der man sich eher identifizieren kann. Und
den nimmt man auf alle Fälle eher einen Wissenschaftler ab.
Ja, das hat dem Film sehr viel gebracht. Das haben wir vorhin beim Gucken auch schon gesagt. Sie hat eigentlich den interessantesten Charakter. Also wenn sie ständig am Rummotzen ist und sowas, das bringt dem Film unheimlich viel. Also ohne sie wäre der Film lange nicht so unterhaltsam, glaube ich.
Außerdem so ein Model, das ist ja ähnlich wie in dem Bond-Film hier, ne? Mit hier, welcher war das nochmal?
Moonraker?
Nee, nicht Moonraker. Weiter hier, wie hieß der nochmal? Mit Sophie Marceau.
Ach so, ja, jetzt in der letzten Zeit, ja.
Genau, da war ja auch die Atomwissenschaftlerin auch eher ein Model als eine Frau, der man halt eine Atomwissenschaftlerin
hat. Mir fällt ihr Name jetzt auch gerade nicht ein.
Ist sie nicht auch was mit Christmas oder irgendwie sowas? Wovon redet ihr eigentlich?
Ja, Christmas heißt sie in dem Film.
Ja, die Rolle.
Genau.
Das war auch so bescheuert.
Ja, genau. Eine Atomwissenschaftlerin und die sieht aus wie ein Model. Also die hat ja in Dings mitgespielt.
Starship Troopers,
genau.
Und fällt der Name?
Achso, Denise Richards,
genau. Ja,
richtig.
Jetzt.
Genau.
Namen sind
wie Schall und Rauch.
Wie hieß sie noch gleich?
Wer?
Der Mann.
Denise Richards.
Oder war es eine Frau?
James Bond.
James Bond war eine Frau?
James Christmas.
Okay. So. Zurück zum Thema.
Genau.
Ja, zwischendurch erscheint ja auch öfter mal, was heißt öfter mal, eigentlich nur einmal der Fehlercode 601 auf dem Computer. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich beabsichtigt war, aber als der Rendezvous-Computer bei der Mondlandung wegen Überlastung eine Fehlermeldung gezeigt hat, hat er die Fehlermeldung 1202, also genau das Doppelte, angezeigt. Ich weiß nicht, ob Sie das...
Zufall. Aber was bedeutet das jetzt? Kann das ein Windows-Fehler werden?
404-Error.
Das Witzige ist, nicht gefunden. Den gab es tatsächlich auch bei Windows, den... Wo war das jetzt? Ach, weiß ich jetzt nicht. Aber die Fehlermeldung 601 gibt es wohl auch heutzutage bei manchen Computern. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür das stand, aber ist auch nicht wichtig.
Glaube ich auch nicht.
Witzig ist auch, dass der Film mit G bewertet heißt, ab 13, ne? Und PG ab 16, oder?
PG ist Parental Guidance.
Ab 18. Ja, der Film hatte eine relativ niedrige Freigabe, obwohl da einmal sehr lange ein nackter Oberkörper zu sehen ist, was ja eigentlich für amerikanische Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist. Am Anfang, als sie in die Häuser geguckt haben, lag ja einmal eine nackte Frau da. Und das ist bei den Amerikanern ja eigentlich schon ein Grund, das mit PG zu bewerten.
Eigentlich schon, ja.
Aber vielleicht war es Anfang der 70er in der Hippie-Zeit nicht so. Was allerdings sehr heftig war, ist die Szene, wo der eine Affe stirbt an dem Virus. Dass er an der Stelle tatsächlich gestorben ist. Der Affe ist in der Szene an CO2 erstickt und das mit Genehmigung der Naturschutzbehörde, die dabei war. Die hieß ASPCA, das ist so eine gemeinnützige Organisation in Amerika, die das genehmigt hat. Die haben ihn also langsam ersticken lassen, bis er ohnmächtig wurde und ihn dann wieder beatmet. Das ist aus heutiger Sicht relativ
undenkbar.
Ja.
Das ist ja für eine Methode.
Ja.
Kontrolliert, ja, jemanden sterben zu lassen, auch wenn es ein Tier ist und dann wissen wir, was für ein Wiederbeleben oder was,
ja, aber früher,
ist nicht überliefert.
Früher ist man mit Tieren ja eh anders umgegangen. Ich meine, Disney hat ja auch einen Leoparden oder Geparden irgendwie so einen Kaktus hochgejagt, weil das irgendwie witzig aussah in einem von den Filmen. Und das war für das Tier wahrscheinlich auch eher nicht so witzig. Also,
das könnte ja nur in die Wüste lebt gewesen
sein. Ja, genau, genau, das war's. Mhm.
Wenn man in dem Film genau darauf achtet, in dem Moment, wo der Affe umgefallen ist, sieht man auf der rechten Seite auf dem Metall sofort einen Schatten. Und das sind die Naturschützer, die sofort angestürmt kamen, als der Affe umfiel. Die liefen bloß zu schnell los, dass man dann den Schatten noch sah. Aber
das ist mir nicht aufgefallen.
Nee, das sieht man auch nur, wenn man das weiß und darauf achtet.
Halt, genau.
Aber sonst siehst du das nicht. Aber das ist eigentlich Wahnsinn, dass sie so ein Tier deswegen ersticken lassen.
Ja,
schon und diese Qualen gut durchleben lassen, um ihn dann wieder, ja, zu beleben.
Mit Mund zu Mund beatmen.
Aber immerhin haben sie es unter der Voraussetzung gemacht, das nur einmal zu machen.
Immerhin. Ja. Aber ich glaube, bei dem Tier war auch das Primäre nicht Schmerzen, sondern eher die Panik.
Ja.
Weil es halt keine Luft gekriegt hat, ne?
Die hätte ich auch.
Ja, logisch, wenn nicht.
An der Stelle, als Dr. Hall, also die Frau, die Wissenschaftlerin, ihren Anfall bekommt, da kommt ja der Arzt zu ihr und stellt ihr den Schuh unter den Kopf.
Aber sie war eigentlich Dr. Levin, ne? Und er war Hall.
Und er war Dr. Hall, ja, stimmt.
Macht aber nichts. Schall und raucht. Das war das mit dem Namen wieder.
Wollte ich mir sagen, wie war das mit dem Namen? Das ist nur so eine Kleinigkeit, aber das ist tatsächlich bei Leuten mit epileptischen Anfällen wichtig, damit sie sich den Kopf nicht verletzen, wenn sie unkontrolliert mit dem Kopf auf den Boden schlagen.
Das war auch ziemlich überzeugend gespielt, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Von ihr und von ihm.
Genau, also ich kenne das aus persönlichen Erfahrungen. Also solche Krämpfe sind schon realistisch.
Das war nur eine Kleinigkeit, aber gut, dass wir auch da auf sowas geachtet haben. Was das Ganze sehr realistisch macht, ist auch schon der Anfang, wenn der Film anfängt und gleich mit Danksagungen anfängt über Quellen und Leute, mit denen man gesprochen hat, was natürlich nur fiktiv ist. Und hinterher dann auch während des Vorspanns im Hintergrund Dokumente sieht, so als wenn das alles wirklich gegeben hat.
So ein Reportage-Style.
Da fällt doch jetzt heute keiner mehr drauf rein. Auf
ja, heute nicht.
Heute
aber
nicht.
Weiß ich nicht, wie es damals war, aber ich habe jetzt keine Sekunde gedacht, ach nee, guck mal, das sind ja Beim Blair Witch Project habe ich das geglaubt. Ja, das war lange her.
Nee, aber es ist schon, das ganze Buch ist ja mehr im Dokumentarstil geschrieben worden damals und so, als wenn das wirklich gegeben hätte und das nur nacherzählt wurde. Und man sich, es gab hinterher auch sogar Quellenangaben im Buch, woher er manche Sachen hatte. Und diese Quellenangaben sind natürlich auch alle komplett erfunden.
Ja.
Aber das macht das alles, wenn du das so durchliest, als wenn das alles, wenn es das wirklich gegeben hätte. Es gab ja auch einen Film von, der auch eine Geschichte von Michael Crichton, die verfilmt wurde, 1998, die eine ähnliche Geschichte hat. Die fing auch fast genauso an. Habt ihr bestimmt auch gesehen.
Spear. Man kann sich immer wieder selber kopieren.
Ja.
Ja, mit Spear, da haben sie doch am Anfang auch die Wissenschaftler alle eingesammelt zu Hause.
Mit Dustin Hoffmann?
Das? Genau.
Ja, genau. Ja,
ja. Da habe ich auch das Buch damals gelesen. Das ist ganz gut.
Mhm. Im Grunde eine recht ähnliche Geschichte. Nachher, läuft das alles auf was ganz anderes hinaus, aber...
Ich wusste nicht, dass das auch von Michael Crichton ist.
Ja, der hat ein paar...
Ich habe das Buch noch irgendwo stehen.
Am Anfang sieht man ja, wenn sie das erste Mal durch das Dorf gehen, mit ihrer Schutzausrüstung die Toten überall rumliegen. Unter anderem ein Priester, der mit dem Kopf nach unten auf der Treppe liegt. Und wenn man ganz genau hinguckt, eine Sekunde bevor das Bild wegschwenkt, guckt der Priester einmal nach rechts und bewegt die Hände.
Ja, dann war er halt doch nicht tot.
Nee.
Keiner hat ihm geholfen.
Da haben sie eine Sekunde oder eine halbe Sekunde zu spät weggeschnitten. Obwohl man, es fällt nicht auf. Wenn du das weißt und darauf achtest, dann siehst du wirklich, wie er einmal, so guckt so nach links und dann ist vorbei.
Also, tut mir leid, aber sowas ruiniert den ganzen Film. Wir können das jetzt an dieser Stelle abhalten.
Genau.
Das war wahrscheinlich auch ein Schnapstrinker.
Ja.
Ja, wer weiß.
Genau wie die Stelle vorher. Wenn in dem Moment, wo das erste Mal der Besoffene ins Bild kommt, da fällt ja der in dem Schutzanzug zu Boden. Und in dem Moment, wo er zu Boden fällt, sieht man in seinem Helm einen Scheinwerfer und zwei Kameraleute mit Kamerawagen und sowas.
Ja.
Aber das ist wirklich auch
so kurz.
Ja, das ist
da muss man echt drauf achten. Also
das ist genauso wie bei C3PO, wo man auch das Team da in der Spiegelung sah, was mir auch nie aufgefallen ist.
Nee, es gibt.
Wo sie auch ewig lange rumretuschiert haben, später um es rauszukriegen. Aber mir wäre das auch nicht
aufgefallen. Ich stelle mir das auch immer unheimlich schwer vor. Wenn man spiegelnde Sachen im Film hat oder alleine schon eine Brille oder sowas und da ständig drauf zu achten, dass da nie einer drin zu sehen ist, ist ja eigentlich fast unmöglich. Hm. Und man sieht es ja
eigentlich. Das ist auf alle Fälle schwer zu filmen, das ist richtig.
Besonders wenn das irgendwo im Spiegelkabinett spielt oder sowas.
Ja, sollte aber nicht wahr. Deswegen spielt auch so wenig Filme im Spiegelkabinett.
Aber wenn ich mich recht erinnere, haben sie das aber genau als Gimmick genommen. Bei Terminator 2 mit der Flüssigdarstellung von dem T-1000, dass sich da drin auch mal das Kamerateam gespiegelt hat.
Ah, was ja simuliert war.
Ja, das war ja simuliert,
genau. Muss ja, weil der flüssige T-1000 ist ja nicht wirklich da gewesen.
Nee, genau, und das haben sie deswegen gemacht, damit das eben noch realistischer wirkt.
Das war also gar nicht blöd. Doch ein Doku.
Ja, genau.
Gehen wir einmal ganz kurz die Schauspieler durch, die ja eigentlich relativ unbekannt sind. Die meisten haben ja eher vor dem Film was gemacht als danach, weil die waren ja schon, in dem Film haben ja fast nur ältere Leute mitgespielt.
Die sind auch alle schon tot, also wen interessiert.
Das sind eigentlich nur zwei Leute über, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist zum Beispiel Arthur Hill, der Dr. Jeremy Stone gespielt hat, einen der Wissenschaftler. Wann ist der gestorben? 2006.
Ja, obwohl ich eigentlich viele Filme gesehen habe aus seiner Filmografie.
Future World habe ich gesehen.
Ja.
Das war es bei mir auch schon. Aber ich
glaube, unsere kleine Farm.
Genau.
Columbo habe ich mit Sicherheit gesehen.
Kinderlieder habe ich auch gesehen.
Man weiß ja auch nicht, wie groß die Rollen da drin
sind. Ja.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, bei Future World kann ich mich dran erinnern, an das Gesicht.
Da war auch einer von den Wissenschaftlern, glaube ich.
Die Wissenschaftler.
Genau.
Synchronisiert ist er immerhin auch von Lothar Blumhagen, den man hauptsächlich von Roger Moore oder Tony Curtis auch kennt.
Ja.
Oder Christopher Lee.
Da haben Sie es in Stockwerk 5 besser. Da bekommen Sie nicht mal so ein Frühstück. Da gibt's Nahrung nur noch in Form von Protein. Ich habe unsere Arbeit in 3 Stufen geplant. Erstens, Ermittlung. Es muss festgestellt werden, ob es einen Bacillus überhaupt gibt.
Ja, Tony Curtis oder Roger Moore? Aber bestimmt nicht in die 2.
Nee. Komisch.
Nicht? Bei Expendables ging das auch mit dem gleichen.
Ja, das war sehr gut.
Schwarzenegger und Stallone, genau.
Dann haben wir David Wayne als Dr. Charles Dutton.
Ja, der war ja damals schon, also beim Film schon relativ alt.
Ja, das ist 93 mit 81 an Krebs gestorben. Also wenn wir gestorbene Schauspieler haben, sind die eigentlich fast immer an Krebs gestorben. Aber das ist ja eigentlich auch fast schon normal, dass du irgendwann daran stirbst heutzutage, wenn man nicht irgendwo überfahren wird oder so. Von dem habe ich eigentlich auch kaum Extrablatt, sagt mir höchstens was. Mord ist ihr Hobby. Aber der hatte immerhin die Synchronstimme von Charlton Heston und Alec Guinness und Henry Fonda. Das also ich, von mir aus ist das die bekannteste Synchronstimme.
Bücher gibt's keine. Dafür haben wir die Computer. Sie sehen, dass die Kapsel bereits zum Hauptlabor gebracht worden ist. Und zwar durch das sterile Fördersystem in der Mitte.
Oder die prägnanteste.
James Olsen.
Ja, der ist... Dr. Mark Hall wurde von James Olsen gespielt. Das ist einer der wenigen, die noch leben. Der ist, glaube ich, auch schon 92 jetzt. Hat unter anderem sogar in Kampfstern Galactica mitgespielt, aber auch nur eine kleinere Rolle.
Ja.
Sogar in Kampfstern Galactica.
Sogar.
Ja.
Welterfolg. Jeder hin zu Kampfstern Galactica.
Wenn man was sein will, muss man da mitgespielt haben.
Ja, es waren auch viele andere Sachen. Ich meine, Columbo, klar. Cool. Wahrscheinlich cool. Auch wieder eine der typischen Nebenrollen.
Ja, der hat in sehr vielen Fernsehserien als Nebenrollen mitgespielt.
Bonanza. Aber auch schon wieder bei Mord ist die der Hobby. Chef.
Ja, genau. Mord ist die Hobby, so waren, da waren sie alle.
Ja. Sogar in
Kumpf. Und Bonanza auch. Das.
Und die Leute und von der Scheidung.
Mensch. Die Welt der Vorabendserien.
Genau. Ja.
Und den Haie greifen an von 1956. Uha. Da gab es auch schon sowas. Das interessiert mich eigentlich schon mal wieder.
Ja.
Die Haie greifen an von 56. Das
Das sind bestimmt keine Tiere gemeint, sondern irgendwie so.
Finanzteile. Kreditteile greifen an.
Ja. Synchronisiert von Christian Rode, der sagt mir auch eher als Schauspieler was, als Synchronsprecher.
Ich kenne euch als Synchronsprecher. Zum Beispiel Bert aus der Sesamstraße.
Stimmt.
Ach so, lang. Ja. Oder Christopher Plummer.
Aber das Entscheidende ist, es kann wirkungslos werden. Ich gehe davon aus, dass es eine Blutkrankheit ist. Wenn der alte Soldat einmal sein Insulin nicht nahm, wurde sein Blut azidotisch. Genau wie bei Jackson durch den Schnaps.
Auch schon 2018 gestorben. Ach ja, stimmt, seitdem hatte Bert ja auch eine neue Stimme. Aber wahrscheinlich früher schon.
Und war das nicht Wolfgang Kieling? Genau, der war davor. Mhm. Und dann wurde er von Christian Rode ersetzt.
Ach, das war schon.
Wenn danach kam, kann ich es jetzt nicht sagen.
Das war schon die Ablösung. Oh Gott, ich bin kein Bert-Fachmann.
Sieht man den gar nicht an.
Ich bin Bert. Und kommen wir mal zu der einzigen Frau, nein, nicht zu der einzigen, aber zu der Frau, die eigentlich ein Mann war im Buch, Kate Reed, Dr. Ruth Levitt. Die ist schon leider mit 62 gestorben, was dann sehr früh ist. Columbo hat sie auch mitgespielt, Columbo, Dallas, also auch viele Filmnebenrollen in Fernsehserien.
Ich wäre fast ertrunken in diesem stinkenden Bad. Ich bin mehrmals bestrahlt, geblitzt und angekocht worden. Und jetzt soll ich dieses
Ekel... Es muss sein. Wir haben noch nichts gegen Keime im Verdauungssystem unternommen. In Stockwerk 5 müssen wir alle so keimfrei wie möglich sein.
Hm. Wegrauchen können müsste man das verfluchte Ding.
Und jetzt kommen wir zu den Muppets.
Kermit.
Kermit Murdoch. Dr. Robertson, das ist einer, nicht einer von den Wissenschaftlern, sondern einer von denen, nicht das Weiße Haus, aber...
Irgendeiner von diesen Entscheidern da jedenfalls,
ja. Genau.
Das kann ja noch Stunden dauern. Er hätte es den Wissenschaftlern überlassen sollen. Er macht einen ungeheuren Fehler. Sagen Sie dem Präsidenten, dass ich das gesagt habe.
Der hat auch mal einen Richter gespielt in Star Trek, in der Classic-Serie.
You will come with me before the Inquisitional Tribunal. There the matter of your witchcraft will be decided.
There are no such things as witches.
Sacrilege.
Daher kanntet ihr das Gesicht bestimmt, oder?
Jetzt, wo ich es sehe.
Klar.
Außer hier das Bild eingeblendet. Aber die Folge kenne ich auch.
Ja, natürlich kennst du die. Die kennen alle Folgen. Mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber es ist...
Ja, mir auch nicht. Ich überlege die ganze Zeit.
Staffel 3, Folge 23. Also ganz am Ende.
Achso, ja, stimmt.
Kurz vor Schluss.
Run for your life.
Ja, aber sonst sagt er mir auch nichts. Kung Fu wieder. Jeder hat auch in Kung Fu mitgespielt einmal. Jeder hat überall.
Er hat aber nicht in Mord ist die Hauptrolle gespielt.
Oh. Das stimmt.
Mist.
Ja, aber er war auch keiner von den Wissenschaftlern. Also ist schon okay.
Ist auch schon. Schon 81 gestorben. Aber wie gesagt, die waren damals schon nicht die allerjüngsten. Nelson Gidding hat das Drehbuch geschrieben. Von den Sachen, die er geschrieben hat, sagt mir auch nicht so viel was, außer Irgendwas war da doch noch.
Die Hindenburg.
Die Hindenburg, ja. Jagd auf die Poseidon.
Boah, sind schon...
Ja, aber das war es auch schon so ziemlich. Ist ja auch schon 1919 geboren. Bis 2004 gelebt, ich kann mich rechnen. Ich weiß nicht, wie alt er geworden ist. Rechne.
Ist das Blut gefriert, habe ich gerade erst gesehen.
Ja?
Das ist ja normal. Das war so, dieser Hill House mit diesem.
Ach so. Ach, stimmt. Das der alte, ne?
Ja, der alte.
Ja, der war auch so viel besser als der neue Film.
Was heißt neuer? Meinst du den mit Liam Neeson?
Ja,
das
genau.
Das ist neu, das ist aus den 90ern.
Ja, ja, aber das ist trotzdem eine neue Film. Der alte Schwarz-Weiß-Film, den fand ich viel.
Aber die neuere Serie von Mike Flanagan, ist da, glaube ich, die war echt gut.
Die habe ich noch nicht gesehen, die muss ich noch gucken.
Doch.
Ich habe auch schon gehört, dass sie ziemlich gut sein soll.
Ja. Dann haben wir noch Paula Kelly, die Karen Anson gespielt hat, die Krankenschwester war das, ne?
Krankenschwester, ja.
Unten genau. Im Raum.
Wenn es Sie nicht stört, Dr. Hall, mein Name ist Karen Anson. Jeder Apparat und jedes Instrument in Steppenbrand ist übrigens mit der Computerzentrale verbunden, auf Timesharing-Basis.
Die hat immerhin Geschichte geschrieben, indem sie die erste Frau war, die im Playboy mit Schamhaaren gefilmt wurde. Die also nicht nur bis zum Bauch zu sehen war, sondern komplett. Das muss man wissen. Ich habe letztens auch... Ich habe letzte Woche gerade gesehen, auch 2022, die überleben wollen, was man dieses Jahr ja sowieso gucken muss, schon wegen dem Jahr. Da hat sie auch eine relativ große Rolle gehabt.
War das nicht Logan's Run?
2022, ja.
Nicht Solid Green
war. Den müssen wir Solid Green war das vornehmen.
Richtig.
Das ist Solid Green. Das ist der
Solid Green, ja.
Stimmt, ja. Solid Green.
War das nicht ein anderer Titel? Mit Charlton Heston, doch der.
Ja,
ja, genau.
Der hieß.
Der heißt. Echt? Ich dachte, der hätte einen anderen Titel.
Nee.
Omega-Mann oder so. Nee,
Omega-Mann ist
das
aus
war
der
auch
gleichen Charlton. Zeit gedreht, aber.
Nee, der andere Science-Fiction-Film mit Charlton Heston war Ben-Hur.
Mhm, genau.
Das war auch Fantasy.
Er spielt so weit in der Zukunft, dass sie schon wieder mit Streitwagen rum.
Genau, nach einem Atomschlag ist alles wieder in die Steinzeit zurückversetzt worden. Ja. Dann, ja, genau.
Und ihre Synchronstimme kommt einem aber auch bekannt vor, weil die hat als Schauspielerin eine Vorzimmerdame bei Raumpatrouille gespielt.
Wir haben bei Commodore Rüther nachgefragt. Er sagte aus, dass die Orion und die SIG-12 bei ihrer Begegnung noch Radiosprüche getauscht haben. Die Orion gab Erkennungszeichen und gute Fahrt vor sich.
Deswegen kennt sie jeder.
Ja, Wahnsinn.
Ich habe das so oft gesehen, dass ich das weiß.
Ja, du, ich. Wir sind ja auch Nerds, aber ich meine, wer guckt heutzutage schon Raumpatrouille Orion?
Na gut, der breiten Masse ist sie eher bekannt als Synchronstimme von Barbarella. Da kennt sie heute jeder.
Ja.
Jeder, aber wirklich jeder. Kannst du dich jetzt hören? Kannst du jeden auf der Straße fragen.
Ja. Ja, mir hat das einer auf der Straße erzählt.
Kennen Sie Barbarella? Ist das nicht die mit dieser komischen Grundstimme,
die aus dem Film ist? Barbarella, das sind diese Zeichentrickserien mit diesen bunten Knubbelfiguren.
Ja, genau.
Kommen wir einmal zu Michael Crichton. Ich wusste gar nicht, dass der schon so lange nicht mehr am Leben ist. Der ist schon 2008 gestorben. Ehrlich gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass der schon gestorben war. Der ist ja auch schon mit 66 gestorben. Auch am Krebs natürlich zu früh schon wieder. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass er viel Filme produziert hat, Regie geführt hat, Drehbücher geschrieben hat, Regie geführt bei Westworld.
Ja, Westworld, da hat er auch gar keine Romanvorlage. Ne? Das war, glaube ich, sein erster Film, wo er wirklich das Buch nur als Drehbuch geschrieben hat.
Mhm. Ja, ich weiß es gar nicht.
Vorwands Romane.
Bei den anderen Filmen, wo er Regie geführt hat, da hat er wahrscheinlich auch nicht überall das Buch zugeschrieben.
Nee, klar. Aber Westworld, da gab es halt keine Romanvorlage. Das war einfach wirklich.
Ach so, ja.
Direkt nur für den, also als Film geschrieben.
Ja, stimmt.
Weil er war ja sonst eigentlich Autor halt, ne?
Steht ja auch da als Drehbuch, ja. Mhm. Der 13. Krieger, da hat er auch Regie geführt. Hätte ich auch nicht gewusst. Der große Eisenbahnraub. Runaway, Spinnen des Todes mit Tom Selleck.
Auch ein schöner Film.
Der gefiel mir auch gut, ja. Mhm. Das habe ich auch nicht gewusst, dass er so viel Regie geführt hat.
Ja, Koma ist auch ein super Film.
Ziemlich gruselig, ja. Gehst du in kein Krankenhaus mehr. Gehst du nie wieder Blut spenden, oder?
Nee, nicht wirklich.
Und produziert hat er im Emergency Room Twister, auch den Film Spear und Timeline, der 13. Krieger natürlich. War schon sehr vielseitig.
Ja, Timeline ist ja auch, also da das Buch ist gut, aber der Film...
Das ist ja der Zeitreisefilm, der zieht sich so ein bisschen, ja.
Ja, das Buch ist super, aber der Film, der weiß nicht.
Der kommt, ich finde das immer interessant, wenn sie in der Zukunft da irgendwelche Hinweise finden, dass da wohl jemand durch die Zeit gereist ist und dass er das dann zum Schluss war und so, aber alles dazwischen war relativ langweilig. Und was natürlich, ach so, wir haben ja noch den Regisseur Robert Wise, der uns natürlich auf jeden Fall was sagt, schon alleine wegen Star Trek, der Film.
Klar.
Aber auch bekannt geworden ist er durch Der Tag, an dem die Erde stillstand, West Side Story oder Sound of Music. Den habe ich das letzte Mal versucht zu gucken, aber ich habe es nur zur Hälfte geschafft. Vielleicht gucke ich irgendwann nochmal die zweite Hälfte.
Sound of Music?
Ja. Das ist immerhin das erfolgreichste Musical aller Zeiten. Ne?
Ich habe den noch nie gesehen. Ich auch nicht.
Mit,
ich glaube, ich kenne nur Star Trek. Ist der nicht mit Christopher Plummer?
Ja, und mit, da fehlt mir wieder der Name, der die auch Mary Poppins gespielt hat, spielt da die Hauptrolle.
Julie Andrews.
Julie Andrews, ja.
Klar, Musikfilm.
Also der hat schon ein paar sehr bekannte Dinge.
Wieso hast du den nicht ganz geschafft?
Ja, es zog sich doch ziemlich. Der ist auch sehr lang und ich wollte auch weiter gucken, aber irgendwie habe ich es vielleicht nächsten Weihnachten. Vielleicht gucke ich da nochmal weiter. Die Musik ist auch sehr opernlastig, fast schon so ein bisschen. So, nicht so musical-mäßig, wie wir das kennen, sondern da der schon so alt ist, ist das sehr, ja.
Aber West Side Story habe ich letztens die Neuauflage von Spielberg geguckt.
Ja, das steht auch noch auf der Liste.
Da fand ich...
Der ist sehr lang auch, ne?
Ja, ich fand auch den alten, muss ich sagen, etwas besser als den neuen. Aber nur minimal.
Ach, trotzdem einmal. Aber was ich auch nicht gewusst habe, das habe ich erst heute gelesen, es gibt ja eine Fortsetzung vom Andromeda. Als Buch, ja. Von das
Staub kehrt zurück.
Ja, die Andromeda.
Das große Staubwischen.
Evolution heißt das. Von Daniel H. Wilson. Das ist letztes Jahr erschienen erst.
Aha, interessant.
Das geht immer noch um die Labore da unten, diese Steppenbrand.
Ja.
Und dass sie weiter geforscht haben, aber die jetzt kurz vor der Auflösung standen, weil da nicht viel bei herauskam, aber dann irgendwo im Dschungel in Brasilien wurde ein ähnlicher Organismus gefunden und da stellen sie fest, dass
das war der gleiche.
Dass er doch hier irgendwo noch rumwuselt. Und was denn passiert, das weiß ich allerdings nicht. Vielleicht mal sehen, ob es das als Hörbuch gibt, sonst muss ich das doch lesen. Das ist schwierig. Oder einer spricht das
mal. Es ist schwierig, so am Steuer auf der
Autobahn. Ja,
Aber was muss.
Ich besorge mir einen, der mir das vorliest.
Aber es ist ja nicht von Crichton. Ne? Also das ist,
nee, es ist nicht von Crichton, aber es bei den, die Kritiker haben geschrieben, dass das Crichton seine Freude dran gehabt hätte. Man weiß nicht. Man muss es halt lesen oder hören und sehen, ob das brauchbar ist. Eine Fortsetzung, schätze ich mal, wird es wohl nicht geben, da den ersten Teil sowieso kaum noch jemand kennt. Ja. Der Komponist, der die Musik gemacht hat, wenn man das so sagen kann.
Welche Musik? Das war doch eigentlich nur so ein Geschrabbel.
Das, genau, ja. Das war ein Klangteppich, nenne ich das mal.
Atmosphärisch halt.
Es ist ein Jazzmusiker, da hört sich das so an. Nee, im Grunde, das Komische ist, es gibt ja sogar den Soundtrack, den du dir anhören kannst.
Also zum Film hat es ja wirklich gepasst, aber anhören ohne Film, boah, ich stelle mir schon grenzwertig vor.
Ja, Musik kann man da wirklich nicht so wirklich.
Aber da hat schon für Atmosphäre gesorgt.
Ja, also wie gesagt, zum Film passt das wie die Faust aufs Auge. Aber ich würde mir das nie irgendwie so auf dem Sofa einfach nur das, die Musik anhören.
Beim Autofahren.
Ja, wenn man einen Unfall bauen möchte, vielleicht.
Und für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, damit man weiß, worum es ungefähr geht. Und für die Leute, die den Film schon gesehen haben, ein bisschen die Handlung in Erinnerung zu rufen. Eine kleine Zusammenfassung. Also eine Raumsonde wird von einem galaktischen Krümel getroffen. Dieser Krümel bringt diese Raumsonde so ins Schleudern, dass sie unfreiwillig über New Mexico in dem kleinen Ort Piedmont abstürzt. Die Bewohner sind sehr neugierig und öffnen die Sonde. Daraufhin kippen innerhalb von Sekunden fast alle Bewohner aus den Latschen. Auch zwei Soldaten, die die Sonne bergen sollen, tun hier ihren letzten Schnaufer. Daraufhin wird ein Team von Wissenschaftlern unerwartet aus ihrem Alltag gerissen, um das Rätsel des galaktischen Krümels zu entschlüsseln. In der unterkellerten Wüste von Nevada müssen sie mehrere unangenehme Stufen der Reinigung über sich ergehen lassen, um die Forschungsstation nicht ihrerseits zu kontaminieren. Außerdem werden zwei Überlebende in Piedmont gefunden, ein quakendes Baby und einen älteren Mann, der breit ist wie ein Parkhaus. Währenddessen wird die Entscheidung über eine Seucheneindämmung durch nukleare Verbrennung vom Präsidenten der Vereinigten Staaten um 48 Stunden aufgeschoben. Außerdem stürzt ein Militärflugzeug über New Mexico ab, nachdem sich alle Polychron-Teile und nebenbei auch alle Teile des Piloten, außer seinen Knochen, aufgelöst haben. Von all dem ahnen die Wissenschaftler nichts, da eine kleine mechanische Glocke in der sonst so technisch perfekten Forschungsstation seinen Dienst eingestellt hat. Die Wissenschaftler entdecken eine kristalline Struktur, die für die ganze Sauerei verantwortlich ist und nennen sie Andromeda. Das hat weder etwas mit Hallo Spencer noch mit Lexa Dog zu tun. Andromeda beschließt zu mutieren und zerstört dabei unhöflicherweise sämtliche Gummidichtungen der Forschungsstation, die daraufhin ihrerseits schlecht gelaunt beschließt, sich selbst zu zerstören. Das ist weder für die Wissenschaftler noch für die Menschheit eine angenehme Lösung, da Andromeda sich in diesem Fall unkontrolliert und skrupellos ausbreiten würde. Die Wissenschaftler können das trotz Laserstrahlen und seltsamen Sicherheitsvorkehrungen verhindern. Danach lassen sie es künstlich regnen, was Andromeda endgültig die Laune verdirbt und sich schmollend in den Ozean zurückzieht. Das alles Wichtiges bei.
Dann ja. Bier.
Jetzt können wir nochmal grob den Film durchgehen. So ein paar Sachen, die wir vielleicht vergessen haben. Erstmal werden die am Anfang alle eingesammelt.
Erstmal sind da die beiden Militärs, die da spionieren bei der Stadt.
Ja, um zu sehen, wo die Sonde gelandet ist.
Genau, und dann sagen, da ist ja alles tot.
Latschen dann selbst runter und fallen dann um.
Erst, als sie zurück im Auto sind.
Ja, es wird über Funk noch gehört, wie die beiden aus den Latschen kippen.
Da kommt was Weißes auf uns zu.
Ja, da kommt was Weißes auf uns zu. Da denkt man immer noch, wenn man den Film nicht kennt, das sind irgendwelche Außerirdischen oder ein UFO oder irgendwas.
Sir! Großer Gott. Da sehen Sie das Ding in Weiß. Ja, es kommt auf uns zu. Sir, wir sollten machen, dass wir hier wegkommen. Ja!
Aber nachher, als die beiden Wissenschaftler in der Stadt sind, sieht man ja diesen Typen mit dem offenen Magengeschwür, der sich das schön getrunken hat sozusagen,
ja.
Mit seinem Moonshine. Und der hat ja so ein weißes Nachthemd oder sowas an und rennt da mit so einem Schlachtermesser rum.
Also weder ein Außerirdischer noch ein Engel oder etwas anderes, noch eine andere Lichtgestalt, sondern nur ein besoffener Dorfbewohner.
Aber durch so ein Nachtsichtgerät könnte das schon interessant ausgesehen haben.
Ich überlege die ganze Zeit, was das Weiße gewesen
ist. Ja, das war der Besoffene. Jedenfalls ja, denken wir uns.
Das habe ich aber gar nicht so aufgefasst.
Ja, was soll das sonst?
Macht jetzt erst Sinn.
Ja, genau.
Ich habe ehrlich gesagt. Ich habe ehrlich gesagt.
Oder es war ein Taschentuch.
Das, ja, das erste war auch überlegt. Was war denn das Weiße? Was soll denn das gewesen sein?
Ja, wurde es auch gar nicht denn mehr erwähnt oder so. Nee. Man macht dann nur sozusagen das und dann.
Genau.
Das ist weg.
Und dann war es, genau, dann ist es weg und denken, hä? Aber nachher, ja. wo die beiden Wissenschaftler da sind und der Besoffene auf den zugerannt kommt, der hat halt so ein weißes, aber blutbespritztes Hemd an oder Mantel, Bademantel, keine Ahnung.
Ja.
Das habe ich aber nicht mit dem in Verbindung gebracht.
Aber es ist das einzig Mögliche.
Das ist die einzige Erklärung, ne? Weil sonst war ja alles tot da. Die Geier haben sich nicht weiß verkleidet. Das war das Einzige, was da gelebt hat. Interessanterweise. Die Vögel haben überlebt.
Ja, die Vögel haben überlebt, obwohl die anderen Tiere alle dran gestorben sind. Und das ist auch nie wieder zur Sprache gekommen.
Vielleicht, weil es ehemalige Saurier waren.
Ja, die können das ab.
Geier sind immun.
Genau.
Dann,
die haben schon so viel gefressen, was schlecht ist.
Dann haben sie erstmal die Wissenschaftler abgeholt von einer Party, von einer Operation und aus einer.
Und aus dem Labor.
Aus dem Labor, ja. Die Party fand ich wieder sehr. Sah sehr schön 70er-mäßig aus mit den.
Alles in Satin.
Ja, das sah sehr 70er aus. Was daran liegt, dass das Die 70er.
Die 70er-Filme.
Oder Coincidence.
Das ist die Erklärung, ja. Aber sowas gibt es heute überhaupt nicht mehr. Aber die mit dem.
Das Film in den 70ern spielen?
Stimmt, gerade letztens eingesehen.
Der X-Men, da, der X-Men-Teil.
Ja, da kommt dann auch die Szene, wo Michael Crichton im Hintergrund sitzt, als der Arzt abgeholt wird, als er gerade anfangen will zu operieren. Und die Frau wurde aus ihrem Labor abgeholt. Sehr widerwillig.
Nein. Holen Sie sich jemand anderen.
Dr. Levitt, was Steppenbrand heißt, das wissen Sie.
Da ist das Telefon, Sie können telefonieren. Rufen Sie Robbie an. Sagen Sie ihm, ich hätte Sie rausgeschmissen.
Ja, sie hat da schon gemeckert, ne?
Ja, die sind nur am Meckern, aber das tut dem Film auch sehr gut. Das ist fast schon ein bisschen so der Comedy-Element.
Ja, aber auch das Natürlichste, also sie wirkt dadurch mehr näher an dem Betrachter als die anderen halt. Nicht
ja,
so abgehoben.
Ja. Das war ja so genervt normal ist, halt. Dass du da hin genau. musst.
Ach, das gibt es aber sehr oft in Filmen, dass so die Hauptprotagonisten irgendwo abgeholt werden,
wo richtig,
sie
genau.
besondere Fähigkeiten haben, die ja. gerade jetzt gebraucht werden. Haben die sich irgendwann mal gemeldet dafür oder werden die einfach so eingezogen?
Nee, das hat der eine, glaube ich, geschrieben, wer dafür am geeignetsten ist und die wurden ja, dann
stimmt.
abgeholt.
Ja, hat die vorgeschlagen.
Das war bei Spear auch so. Es ist immer interessant, wenn die im Raum sind. Weißt du, warum wir hier sind?
Nö.
Genau. Ja, aber der eine, der hat ja auch schon mit der Station zu tun, ne?
Also, ja, das stimmt.
Der wusste ja,
so ein bisschen
der wusste
bei
Bescheid.
Outbreak so. Ja, ist immer.
Stimmt.
Bei Jurassic Park auch.
Ja, Outbreak, ja, eigentlich, genau.
Da Hoffmann da einbezogen.
Richtig.
Ja,
Jurassic
Park. Aber es ist immer ein guter Anfang. Das kommt immer wieder gut.
Die typischen Wissenschafts-. Ja, so völlig unterschiedliche Leute, die sich dann auch immer irgendwie nicht verstehen und irgendwie.
Halt Crichton-Style.
Ja. Dann sind sie auch schon auf dem Weg durch die Wüste, wo er noch erklärt, dass es $50,000 gekostet hat, die Reifenspuren zu entfernen, damit man nicht sieht, dass das da irgendwas Interessantes zu sehen
aber
gibt.
Es gibt gar keinen, der nach Reifenspuren suchen würde.
Aber es hat doppelt so viel gekostet. Es hat doppelt so viel gekostet wie die Strafe, wenn man darüber plaudert.
Ja, das waren 20.000 Dollar. Das musste er ja unterschreiben.
Schade, dass sie es nicht gezeigt haben, wie sie die Reifenspuren entfernen.
Ja.
Das war bestimmt dieser Kampf auf Space.
Ich habe mich sowieso gefragt, warum hängen die da nicht irgendwie Bürsten hinter das Auto oder so irgendwas an der Stoßstange? Das ist gleich,
zu billig.
Das war zu billig, genau.
Das sieht man gleich. Das sind Bürsten. Das sieht einfach zu einem
Bürstenspuren. Oh Gott, es sind keine Reifen, es sind Bürstenspuren. Das müssen Außenstehende sein. Sie haben die Straße gebürstet.
Was muss das aber auch für ein gigantisches Loch gewesen sein, was sie da gegraben haben, um diese Forschungsstelle Station dazu.
Ja, wie lange hat das gedauert?
Vor allem in der Wüste, wo der ganze Sand danach ist.
Ja, das musst du doch aus der Raumstation schon sehen können.
Ein riesen Sandhaufen.
Da gab es doch keine Raumstation.
Nee, und dann müssen sie die. Ja, stimmt.
Obwohl, doch.
Doch, also es gab.
Space Lab gab es schon.
Ja, genau. Und dann müssen sie die Reifenstation. Aber ist auch egal. Das Ding ist halt da. Und sie gehen in die Geräteschuppen und fahren einmal abwärts. Da ist. Den Dialog mit dem Typ, der da unten sitzt, fand ich unheimlich gut, als er ihn 12-mal fragt, ob auch wirklich eine Nachricht gekommen ist. Und er dann sagt, ich habe hier eine einzige Aufgabe. Ich gehe hier nach hinten. Wenn diese Klingel klingelt, dann schicke ich ihnen eine Nachricht und sie lesen. Das ist meine einzige Aufgabe und die weiß ich, wie man die erfüllt.
Und heutzutage wäre dann auf YouTube mit You Get One Job.
Genau.
Ja.
Ein echter Beamter.
Entschuldige Sie, Dr. Stout. Ich habe nur eine Aufgabe. Eine einzige. Alles andere ist hier automatisiert, in der Datenverarbeitungsanlage gespeichert und reguliert sich selbst. Ich höre nur auf die kleine Glocke. Hier drin. Klingelingeling. Das bedeutet wichtige Nachricht für Steppenbrand.
Da hat auch irgendeiner mal geschrieben, dass das ist natürlich völlig egal, aber dass es gar nicht möglich ist, dass da unten ein Stück Papier reinfallen könnte. Aber für die Geschichte ist das halt notwendig.
Ja, und überhaupt, dass da irgendwas mit einer Klingel funktioniert. Ich meine, die können da angeblich da die Station 3D-grafikmäßig anzeigen lassen, aber haben trotzdem noch so ein Glöckchen was.
Sie konnten auch mit der Außenwelt in Kontakt treten über Bildschirme. Warum haben Sie das zwischendurch nicht mal gemacht?
Tja. Fragen über Fragen.
Ruf doch einfach mal an.
Ich habe die ganze Zeit nichts gehört. Der ruft doch bei Mutti an. Vielleicht erzählt sie dir was. Ja, warum eigentlich nicht?
Und dann kam ja diese schöne Reinigungsgeschichte, wo sie von Stockwerk zu Stockwerk sich keimfrei machen mussten.
Das gab es ja schon in kürzerer Version bei James Bond Jagd Dr. No.
Das stimmt, ja.
Ja, genau. Da fahren sie einmal mit der Bürste über das Laufband. Und werden einmal abgeschrubbt. Und hier werden sie einmal enthaart.
Bestrahlt.
Bestrahlt, ja. Und komplett enthaart, bis auf die
Kopf. Bis auf die Haare auf dem Kopf.
Ja, genau, da ist ja was natürlich drin. Überhaupt keinen Sinn macht. Wenn da noch Haare sind, dann können sie den Rest auch dran lassen.
Nein, schon.
Aber einmal so ein Peeling, wo die oberste Hautschicht entfernt wird, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also da bist du wahrscheinlich...
Sollte man jeden Tag machen.
Ja. Alle paar Wochen einmal.
Fühlt sich dir an.
Dein Und weil Haut die Füße die besonders schmutzig sind, mussten sie ja durch so einen Schlamm latschen. Und nachher mussten sie sich ja auch noch innerlich reinigen, indem sie sich ein Zäpfchen zur Reinigung...
Und das war ein Mordszäpfchen.
Ja. Sie hatte ja noch überlegt, ob man das rauchen könnte. Ja, und dann fing sie schon an, als sie unten angekommen waren, die beiden Überlebenden zu sezieren, hätte ich fast gesagt, zu untersuchen.
Schon ist gut. Ich meine, ich glaube, die Reinigung hat fast den halben Film gedauert.
Ja, einen Tag ungefähr. Ne? Ja. Oder ich weiß nicht gar nicht genau, aber auf jeden Fall Stunden. Ach nee, die haben ja auch 6 Stunden geschlafen auf einer Etage. Also wird wohl ein Tag gedauert haben.
Ja, sie mussten ja nach dieser Xenon-Behandlung oder was es war, musste man ja auch schlafen, weil sich ja irgendwie, weil das zu anstrengend ist für den Körper.
Verständlich. Ich habe das auch oft, wenn ich
wenn abends das Blitzgerät an ist.
Xenon-Behandlung habe, dann bin ich am nächsten Tag immer wie...
Nach jedem Foto. Ja. Jetzt muss ich erstmal schlafen.
Du kannst aber ein bisschen mit Strahlen experimentieren.
Stimmt.
Ja, wie sie die Patienten behandeln mit diesen Ganzkörperanzügen, die an solchen Schläuchen dran sind, da haben wir auch überlegt, da könnte ich mir heute auch nicht groß was anderes vorstellen, dass man das besser machen könnte. Also das wird...
Also, das kannst auch so reingehen.
Ja, aber der muss in eine Schleuse und muss den Anzug hinterher desinfizieren und da kannst du einfach rein und anfangen.
Hm. Ja, aber du bist ja natürlich ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung. Ja.
Das stimmt.
Kannst nicht im Kreis rennen.
Aber man kann leichter mal rein oder raus. Aber
nur nach vorne und hinten.
Das stimmt.
Ja, da schafft der Betrunkene auch noch nicht viel zu sprechen. Seinen Namen kann er gerade erwähnen. Das Baby schreit natürlich immer noch. Und parallel fangen sie an, den Organismus zu untersuchen mit sehr gelungenen Aufnahmen.
Also die Vergrößerung.
Die Vergrößerungen sehen sehr gut und sehr scharf aus, auch auf den Monitoren, die man im Hintergrund sieht. Für die Zeit fand ich das schon extrem gut. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, weil das sah wirklich so scharf aus.
Ich gehe mal von
dieses Modell gebaut.
Genau. Ich würde sagen, das war ein Modell.
Aber ich fand das sehr spannend, wie sie das alles abfahren.
Wo sie dann die Delle gefunden haben und dann die Delle vergrößert haben und dann da das Korn gefunden haben und in dem Korn dann diesen Organismus in grünen Teilen und sowas alles. Und wie sich das dann ausgebreitet hat auf diese Kupfernetzstruktur, das sah schon echt gut aus.
Natürlich bewegt sich das erst in dem Moment, wo er einmal wegguckt, wo sie dann dachte, das liegt wohl an meiner Krankheit.
Ich finde, das ist richtig beängstigend, so dieses
Ding. Ja.
Also, wo sich das dann wie nur so ein Farbklecks irgendwie schon sowas
anfängt auslöst. Zu vibrieren, ja, genau. Ja. Ja. Das haben sie echt gut gemacht. Also auch überhaupt diese ganze Situation da haben sie, finde ich, ziemlich gut dargestellt.
Ja, das ist sehr spannend zu gucken, auch wenn man das schon mal gesehen hat. Das ist immer wieder interessant. Ich gucke das immer wieder gern.
Ja, wie du.
Haben Sie das gesehen?
Ich habe es gesehen. Das Licht ist das gleiche?
Genau das gleiche. Es lebt.
Ja.
Größer als 2 Mikron.
Das bedeutet, die Infektion verbreitet sich durch Spaltung von Grün.
Es wird immer größer.
Sagen Sie da irgendwie eine Spaltung von Grün oder so?
Ja, da haben wir uns auch gefragt.
Danach ist das irgendwie ein Synchro-Film. Das ergibt doch irgendwie jetzt ganz geil.
Was passiert, wenn man Grün spaltet? Grünspan.
Und ja, weil das Grün halt nicht mehr nur in diesem Staubkörnchen war, sondern eben auch übergesprungen ist halt auf das Gewebe von diesem Netz. Mhm. Deswegen Spaltung wahrscheinlich.
Ich dachte, das hat irgendwas mit den Lichtverhältnissen zu tun. Aber das ist jetzt nur spekuliert. Ich habe keine Ahnung davon. Da müssen irgendwelche Wissenschaftler mal eine Erklärung liefern, ob das Sinn macht. Aber wird es wahrscheinlich. Ja, was kann man als nächstes? Da waren sie, jetzt sind sie erstmal eine Zeit lang am Rumrätseln. Sag mal was Schlaues, was kommt jetzt? Ich habe diesmal nebenbei keine Bilder laufen.
Also was immer mal wieder ja zwischendurch kommt, sind ja diese comic-mäßigen Überblendungen.
Ja, genau.
Stimmt,
das ist so aussieht wie so Comic-Panels. Was ich auch ziemlich, ja, es wird sehr gut, aber ja auch ungewöhnlich.
Ja, ja das, stimmt, aber es ist.
Das war schon, als sie durchs Dorf gegangen genau, sind. Immer wenn einer reingeguckt hat.
Geguckt hat, hat man gesehen, was er in dem Fenster gesehen hat.
Ja.
Das fand ich
eigentlich auch. Dass man zeitgleich ganz gut. Das gesehen hat. Das ist auf dem, wenn man einen kleineren Fernseher hat, etwas ungünstig. Aber da auch, da haben sie ja noch zusätzliche Szenen gedreht, wie sie Ärztin auch noch mit jemand anders diskutiert hat. Und im Unterricht, wie sie unter ein Mikroskop gucken und da ein kleines Plakat sehen, bring us to your leader.
Ja, weil sie ja da schon erzählt haben nach dem Motto, dass Außerirdische nicht unbedingt unsere Größe haben, sondern auch sehr klein sein können.
Ja.
Das war ja auch ein außerirdischer
Mikroorganismus. Und genau das tritt ein.
Genau, außerirdischer Mikroorganismus, genau. Das, also Leben im Kleinformat. Ja.
Da sagte der eine ja auch gleich, wir sollen mit dem Beseitigen aufpassen. Es könnte ja auch intelligentes Leben sein. Aber da habe ich noch gesagt, dieses intelligente Leben hat gerade ein ganzes Dorf um die Ecke gebracht. Vielleicht könnte man vorsichtshalber doch mit der Beseitigung anfangen.
Auf alle Fälle haben sie festgestellt, wie groß es erstmal ist.
Ach ja, stimmt.
Das war ja.
Da kam ja die Stelle mit dem.
Mit der Filterung. Ne? Erster Affe.
Nee, erst die Ratte gestorben ist.
Genau, dann den Affen und dann haben sie ja nochmal eine Ratte genommen.
Und immer einen kleineren Filter
und
genommen.
Und dann immer einen kleineren Filter die Luft abgesaugt aus der Kammer, wo die gestorbene Ratte drin war und dann immer einen sozusagen gröberen Filter genommen.
Ja.
Und dann, als es auf, was war das? Ich glaube, auf Einzellengröße war, ne? Da ist es dann durchgekommen.
Ja, habe ich vergessen, welche Größe. Bakterien? Nee.
Nee, eine Zelle. Also
eine Zelle, ja, stimmt, Zelle, sagte ich ja. Das ist ja eine Telefonzelle.
Genau.
Eine Gefängniszelle, weiß man nicht. Und es dauert. Und sie stellen fest, dass Andromeda eigentlich fast überall. Ah nee, das kommt erst später, ne? Erstmal stellen sie ja fest, dass Andromeda eine kristalline Lebensform ist.
Die durch Luft übertragen wird eben auch, ne?
Ja. Genau. Und außerhalb der Station. Passiert ja auch was, dass der Präsident zu der Zeit gerade beschließt, den Atombombenabwurf auf die Stadt 48 Stunden hinauszuschieben. Die hatten ja beschlossen, durch Atombrand den Virus zu vernichten in der Stadt. Außerdem ist über der Stadt ein Flugzeug abgestürzt, in dem sich die gummiartigen Teile zersetzt haben. Außerdem haben sie den Piloten ja nachher gefunden und festgestellt, dass nur noch die Knochen übrig waren und sich die Gummiteile aufgelöst hatten.
Aber es war ja nicht nur Gummi, sondern es war ja ein Kunststoffmaterial, was der Haut sehr ähnlich sein sollte.
Ja.
Das haben sie ja noch gesagt.
Vorhin habe ich es noch erzählt, aber jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Was ich seltsam fand, ist, dass sich ja auch der ganze Pilot aufgelöst hat, bis auf die Knochen.
Aber er hat nur ein Knochen, ist doch da, oder?
Die jeder, einen hat er rausgeholt.
Genau.
Achso, ich dachte, das wäre nur dieser Knochen.
Er muss ja nicht gleich alle ran. Hier, ich habe hier einen Arm voller Knochen. Aber das ist, fand ich seltsam, weil das passiert ja später nicht mehr, als sich die in der Station die Polychronteile aufgelöst haben, dass da die Menschen nicht angreift. Da hat sich Andromeda vielleicht noch mehr verändert, dass es nicht mehr gefährlich war. Aber da hat es kurzfristig auch die
ganze Dichtung halt.
Ja, auch Fleisch gegessen und alle Innereien und eigentlich alles. Bis auf die Knochen, das ist ja wählerisch. Das fand ich so ein bisschen komisch, dass das einerseits so ist und andererseits dann doch wieder anders. Vielleicht war das auch nur des Effekts wegen, um das dramatischer zu machen, dass er auch komplett abgenagt wurde.
Aber sie gehen ja auch weiter nicht drauf ein.
Eigentlich. Nee, das war nur einmal kurz. Und auf der Station stellen sie ja fest, nachdem die Wissenschaftler einmal eingeschlafen ist oder durch so einen leichten epileptischen Anfall bekommen hat, nachdem sie zu lange auf die Proben gestarrt hat.
Ja, weil es da so ein rotes Warnsignal gab, ne?
Ja.
Bei keiner Veränderung hat er geblinkt und dann.
Da hat sie die Hälfte der Proben nicht kontrollieren können. Und da, wenn sie das gemacht hätte, hätte sie schon festgestellt, dass Andromeda eigentlich überall überleben kann. Und ganz besonders bei Bestrahlung, Hitze, genau. Licht und all sowas.
Deswegen haben sie am Anfang haben sie ja noch darauf gepocht, dass sie diese Bombe abwerfen sollen. Und dann später, also Minuten später, haben sie versucht, dann
Da gucken sie sich alle an, als sie das erfahren.
Genau, schwitzend den Präsidenten zu erreichen, um zu sagen, dass sie die Atombombe doch nicht abwerfen soll.
Weil er ganz kurz vorher ja gerade den Abwurf genehmigt hatte. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, der Flieger ist unterwegs.
Genau.
Und ein paar Minuten später stellen sie fest, dass das das größte Verhängnis geworden wäre. Also wenn der Präsident das schon vorher nicht noch 48 Stunden herausgeschoben hätte, dann wäre das Thema durch gewesen.
Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen. Wir kommen direkt vom Präsidenten. Er hat Befehl gegeben, dass die
Bombe... Halt, der Befehl muss sofort rückgängig gemacht werden.
Was soll denn das nun schon wieder? Wir spielen doch nicht Ping-Pong. Vor einer Minute haben wir den Präsidenten
dann gesagt, dass sie nicht garantieren. Dann gehen Sie gleich nochmal zu ihm. Es wächst, wenn man es Röntgenbestrahlung oder anderen Energiequellen aussetzt.
Es darf in seiner Umgebung keine Atomwaffe zur Detonation gebracht werden.
Wir wissen jetzt, dass Andromeda wie ein Reaktor funktioniert.
Das hätten wir auch gern gesehen, das Szenario.
Genau.
Ja, vielleicht passiert das im zweiten Teil.
Dann wäre es so wie bei,
Evolution.
Evolution, genau, das Ding in der Wiese so.
Ja, hier hätte vielleicht auch Head and Shoulders geholfen.
Genau.
Da sind wir auch schon fast am Ende.
Ja, nicht ganz, ne? Ich meine, die ist ja immer
noch... Ach ja.
Wann ist es denn ansteckend und wann lebt es? Da haben sie ja festgestellt, dass das Kind halt durch sein Schreien irgendwie ein sehr saures Blut, glaube ich, hat.
Nee,
alkalisch.
Alkalisch, ja.
Genau, ein alkalisches, weil es durch das Schreien keine Luft kriegt. Und der Typ, der eben seine Magentabletten und Alkohol gesoffen hat, der hat dann... sehr saures Blut gehabt. Also es kann nur in einem bestimmten pH, also Neutralwert, überleben. Und alles, was abweicht, da stirbt es.
Ja, und bei dem einen Wissenschaftler ist Andromeda aus einer Probe entkommen. Und es gibt Alarm, weil sich...
Weil sie alle Dichtungen in diesem Labor ersetzt hatten durch einen Zwischenfall. Und zwar genau mit dem Material, was durch Andromeda aufgelöst wird.
Genau, und das hat sich in dem Labor mittlerweile auch, ist es auch mutiert. Was sie noch nicht wissen, ist, dass es inzwischen eigentlich für den Menschen ungefährlich ist. Aber jedenfalls momentan, es kann ja jederzeit wieder mutieren. Aber es frisst halt alle Dichtungen. Und er hatte das Glück, dass es gerade in diesem Moment nur Dichtungen frisst und nicht Haut, wie bei den Piloten.
Aber der Computer sagt, dass eben ein Organismus ausgebrochen ist und somit werden dann alle, nach und nach alle Ebenen verriegelt.
Ja.
Und die Selbstzerstörung wird
aktiviert, die auch atomar ist und man dasselbe Problem hat wie mit der Atombombe. Das heißt, wenn die Station in die Luft fliegt, dann
gibt's große Probleme.
Ja.
In der Autopsie ist ein Siegel gebrochen. In der Autopsie ist ein Siegel gebrochen. Notfallabriegelung tritt in Kraft.
Was ist passiert?
Verseuchungsgefahr in der Autopsie.
Dann kommt diese seltsame Konstruktion der Station zum Tragen, als man merkt, dass er mit diesem Schlüssel... Das hatten wir am Anfang noch vergessen. Er hat ja diesen Schlüssel bekommen, um die Atomexplosion zu entschärfen.
Und zwar der Hall, der ja Single war und weswegen er eben die beste Wahl war, da er keine Familie hat.
Da die Einsamkeitstheorie.
Genau, durch die Einsamkeitstheorie.
Logischer handeln kann, da er keine
Angehörigen hat, die er dann irgendwie beschützen muss oder betreuen muss oder sowas. Und deswegen kann er eher... ist er eher einer, der halt rational handelt. Ne?
Ja, aber genau. Als sie ihm am Anfang das 2 bis 3 Mal erklärt haben, aber er dann nachfragte, warum soll ich gerade diese Bombe scharf machen? Haben sie mir nicht zugehört? Das war aber hauptsächlich für die Zuschauer wahrscheinlich, damit wir verstehen, worum es geht.
Dass sie nicht scharf machen so soll, sondern eher
ja, das musste er mindestens 3 Mal schon verstanden haben, dass es nicht dafür ist. Aber jetzt muss er halt zu so einem Schalter kommen, um die Bombe zu entschärfen, aber dadurch, dass alle Schutztüren runtergekommen sind, kommt er zu keiner mehr. Die einzige, die erreichbar ist, da hängen die Kabel raus, weil das noch nicht fertig ist.
Genau, vor allen Dingen in unserem Bereich gibt es keine Abschaltvorrichtung.
Ja. Hm.
Super, toll gebaut.
Ja, der ist am Dienstag fertig. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch.
Jedenfalls musste er weiter nach oben, wo noch nicht alles verriegelt ist.
Ja, und das ist durch den Kern möglich. Den kann man aber nur betreten, indem man... Durch die Jeffersröhre, genau. Erstmal muss er sich durch diesen komischen Anzug schneiden, wo die Patienten liegen.
Ja.
Da muss der Anzug, der Schlauch aufgeschnitten werden, damit er da raus kann. Und dann konnte er durch eine Tür verschwinden.
Ja, ja und da ist
das... Sagt er auch noch der mit dem offenen Magengeschwür, jetzt wollen sie abhauen oder was? Lass uns alleine.
Und da kommt wieder eine Stelle, die ein bisschen seltsam ist. Da er sagt ihm, dass die einzige Sicherheitsvorkehrung im Kern sind die Laserstrahlen. Die hatte man wahrscheinlich noch nicht so oft übersetzt. Die hießen dann noch Laser.
die ja dann entlaufende Versuchstiere eigentlich töten sollen.
Der Kern ist mehrfach abgeschirmt.
Wie denn?
Mit Gas und Laser, um die Flucht von verseuchten Tieren zu verhindern. Die Laserstrahlen reichen nicht tief, sie sind für kleine Tiere berechnet.
Sie kommen durch, wenn sie nicht am Rückenmark getroffen werden.
Noch 4 Minuten bis zur Selbstvernichtung.
Das ist aber auch sehr schön, wenn man bedenkt...
Die dann über die Leiter, oder?
Die über die Leiter, ja. Aber wenn man bedenkt, wenn eine Ratte oder ein Affe irgendwie da hochkraxeln und sowas alles. Ich meine, der ist da langsam hochgekrabbelt und die Dinge haben so eine schlechte Zielführung, so langsam. Also sie könnten vielleicht entlaufene Schnecken damit erreichen oder...
Ich dachte, das wäre eher für Schildkröten.
Oder Schildkröten, die könnten sie vielleicht damit abballern. Also
Schildkröten, die auf Leitern klettern,
genau.
Das ist ein guter Titel für diesen Podcast. Das
ich fand Schildkröten, Männer, die auf Ziegen starren.
Ja, dieser Podcast die wird heißen, diese Folge wird heißen Schildkröten, die auf Leitern klettern.
Aber was auch schön seine Angabe nach dem Motto, ja, ist aber nur ein sehr schwacher Laserstrahl, der ist für entlaufende Versuchstiere. Sie müssen da keine Angst haben, also das gibt ein paar leichte Verbrennungen. Nur wenn ihr Rückenmark getroffen wird, dann könnte es kritisch werden. Und der krabbelt hoch und ist natürlich mit dem Rücken zu den Lasern. Muss die Leiter hochkrabbeln.
Ja, andersrum ist das schwierig.
Ja, beseitigt gehen können.
Ja, aber es ist so schön, dass sie müssen sich keine Sorgen machen. Also nur wenn er ihr Rückgrat trifft.
Und er kann vom
Oder wenn es ins Auge geht.
Oder das kann ins Auge gehen. Das, oder in die Wange.
Ja, auch Backe.
Ja, wenn er die Backe wäre schlimm. Oder vielleicht auch besser gewesen als in die Wange.
Ja.
Aber was ich auch witzig fand, der eine Wissenschaftler konnte ja auf dem Monitor die Zielvorrichtung der Laser sehen. Genau. Und immer sagen, in dem Moment, kurz bevor sie schießen, ducken. Aber es ging nie über ihn, sondern immer nur neben ihn. Genau, das heißt, ducken hätte nie viel gebracht. Hat es ja auch nicht. Ja.
Nur seitlich.
Zur Seite ducken. So.
Genau, zur Seite ducken.
Und die Leiter rumducken. Hätte einfach mal schneller gehen sollen.
Ja, das wäre schon was gewesen. Ne?
Nachdem er von den Lasern in die Wange getroffen wurde und einmal in der Hand, hat er ja auch langsam angefangen.
Durch den Schock halt. Ne?
Ja, Schock, das Wort fällt mir nicht ein.
Schockzustand. Alles verschwommen
gesehen. Verschwommen gesehen und dann wird ihm ja auch gesagt, das ist nur der Schock, ja, das hilft einem dann auch nicht viel.
Stell dich mal nicht so an.
Genau, ja. es ist doch nur ein Schock. Krabbel mal weiter. Das ist ein Chirurg, der ist
Loch
nicht...
Loch in der Wange, das nicht, blutet noch nicht mal.
Der ist das nicht gewohnt, ja.
Man sah auch dabei wieder seine ganzen Goldzähne. Zu der Zeit hat man festgestellt schon in anderen Filmen, die wir jetzt gesehen haben, dass viele Schauspieler Goldzähne hatten.
Was? Ich bin auch ein Goldzahn.
Dr. Goldzahn.
Ich bin so eine Art James Bond-Bösewicht. Also,
ich dachte, du bist der Schlagzeuger von den Muppets.
Ja.
Aber als er denn hochkam, da sieht er auch, trifft er auch zuerst, als er im dritten Stock ankommt, wo so ein Ding zu finden ist, trifft er dann auch gleich wieder ein qualifiziertes Mitglied.
Das war nicht der Schlagzeuger.
Nee. Genau, es war dieser Bandleader.
Nee, das war das Tier, ja.
Richtig, der Schlagzeuger war das Tier.
Ja, ja.
Und das andere war dieser Bandleader von
stimmt,
der...
Stimmt.
Ja.
Genau.
Lass wir das mal klären.
Das muss geklärt sein, ja.
Die Leute...
Und wie hieß er? Weiß ich nicht. Dr. Tief wahrscheinlich.
Ich glaube, so ähnlich, ja.
Ja.
Ich glaube, das kommt fast hin.
Ja.
Da trifft er ja wieder ein qualifiziertes Besatzungsmitglied der genau. Forschungsstation, die alle irgendwie keine gute Ausbildung haben.
Nee, die bleiben nicht alle cool und versuchen dann irgendwie die Krise zu meistern, sondern rennen alle weg.
Da ist jemand, der verletzt ist.
Genau. Helfen Sie mir!
Ich muss weg. Dann schafft er ja, das Ding reinzustecken.
Vor allen Dingen, die ganze Zeit gibt es diesen Alarm, dass der Selbstzerstörungsmechanismus an ist und dass man nur noch so viel Zeit hat und er rennt dann mit dem Schlüssel längs. Helfen Sie mir und sie rennt weg. Also wirklich, also geschultes Personal ist was anderes.
Ja.
Da kommt jederzeit was aus Trigger.
Die sollten doch alle wissen, dass das nur mit so einem Schlüssel, aber egal.
Egal, genau.
Er schaltet das natürlich bei 10 Sekunden ab, nicht bei 007.
Na, also erstmal steckt er nur den Schlüssel rein und denkt, oh, geschafft.
Ja.
Und dann zählt es weiter und dann denkt er, was hätte ich mit diesem Schlüssel noch machen sollen? Vielleicht drehen.
Jetzt hängt er sich da so ran, dass du immer denkst, gleich bricht er ab. Nein, er bricht nicht ab.
Er kriegt ihn gerade noch gedreht.
Jo. Und dann wacht er schon auf der Krankenstation auf. Und dann kommt die super Frage von ihm. Habe ich die Bombe entschärft?
Nein, wir sind jetzt alle im Himmel oder ähnliches. Und
die Alternative würde voraussetzen, dass er die Frage nicht mehr stellen kann. Ja, und dann ist schon der Wissenschaftler wieder bei in der Zentrale zu sehen, wie er erklärt, was passiert ist, dass sie einen sauren Regen entwickelt haben, der den Rest von Andromeda unschädlich macht und der dann im Meer versinkt und nicht mehr gefährlich ist. Im Abspann sieht man noch einmal kurz Andromeda, wie er doch wieder wächst. Und dann kommt der Abspann.
Der Fehler, nein, der kommt zum
Schluss. Ach, der kommt aber Fehler 601. Fehler, ja.
Oder die Meldung 601. Vielleicht ist es ja gar kein Fehler, vielleicht ist es nur eine Meldung.
Stand da nicht Error? Oder nee, stand nur 601.
Da stand ja. nur 601. Und das war beim ersten Mal, war diese 601, als er nicht nur größer geworden ist, also sich die Zellen geteilt haben, sondern als sich die Zellen geteilt haben und er gleichzeitig mutiert ist.
Stimmt, ja. Ach, das heißt, dass er da möglicherweise wieder mutiert ist.
Wahrscheinlich, ah, genau.
Endlich verstehe ich diesen von Film. Aus. Ich habe den Film jetzt verstanden.
Ups.
Jetzt lass ihn noch mal gucken.
Da habt ihr mir was voraus.
Ja, könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt?
Das war auf alle Fälle, bei mir war es das dritte, glaube ich, drittes Programm in der, ja, dieser Serie, der fantastische Film.
Der fantastische. Ja, ihr habt das auch so zwischen Samstags. Nee, das war irgendwie so Spätpunkt.
Ja, genau.
Spätpunkt. Aber so ein Samstagabend.
Ja.
Der fantastische.
22:30 Uhr.
Ja, der fantastische Film war am dritten, ja, ne?
Der war am dritten. Ich habe es am dritten
gesehen. Ich habe das bei der Science-Fiction-Filmreihe im ersten gesehen, weiß ich noch. Die hatten ja auch so einen Vorspann.
Also ich habe den noch mehrfach gesehen. Ja, den gab es auch den Film. Ja, ich habe den bestimmt dreimal oder so gesehen.
Yeah.
Obwohl ich sagen muss, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich vielleicht 11, 12, da fand ich die anderen Filme aus dieser Science-Fiction-Reihe meistens interessanter und dieser hat mich nicht so sehr interessiert.
Ich fand ihn damals super.
Ich fand ihn auch super. Spannend. Vor allen Dingen fand ich ihn
am Anfang... Auch schon mit 11, 12?
Ja. Ich fand ihn vor allen Dingen fand ich
spannender
sehr,
als jetzt letzte Woche.
Vor allen Dingen fand ich es sehr spooky. Ich fand es sehr spooky, als ich es das erste Mal gesehen habe, als sie in diesem Dorf sind, wo alle tot sind und der schneidet diesen Tierarzt da dann das Handgelenk auf und dann rieselt halt dieses gewonnene Blut daraus. Das ist das, was ich damals echt von dem Film also mitgenommen hatte. Das fand ich echt gruselig.
Das hatte ich auch immer noch im Kopf. Aber
die Szene halt mit dieser Vergrößerung.
Wo er dann mutiert, wo er dann so wabert.
Ja, genau, Oder überhaupt, wo sich denn diese Farbflecken entdecken und dann immer wieder ranzoomen und dann, dass das tatsächlich so lebt.
Ich fand das damals sehr beklemmend, eben auch in dieser Forschungsstation, wo man rundherum komplett abgeschlossen ist und wenn da was eben auch ausbricht, was das ja auch dann mit eins des Themas, also ein Thema da drin war. Das fand ich auch schon ziemlich spooky.
Das fand ich beängstigender als ein Monster.
Ja, stimmt.
Das stimmt,
weil das ist so nicht greifbar. Da kann man irgendwie nichts gegen machen.
Sonst. Richtig.
Monster kannst du sehen, da kannst du abhauen.
Ja, oder abknallen.
Aber bei Corona da kannst du nicht viel machen. Wie hieß das? Andromeda, nicht Corona.
Stimmt, das war auch so ein Satz, ne? Irgendwie so nach dem Motto, früher hätte man nie gedacht, dass das mal Realität wird. Und heutzutage denkst du, ja, Corona hat man auch früher nie gedacht, dass das mal Realität wird.
Ja, obwohl das noch relativ harmlos ist.
Ja, aber es war schon so eine Sache, ne?
Ja, ich will das nicht verharmlosen, aber...
Ist ja auch noch nicht vorbei.
Nee, das stimmt. Das mutiert auch noch ein paar Mal. Ah, gibt es Parallelen? Vielleicht ist er auch grün.
Oder
außerirdisch. Genau.
Vielleicht ist das Andromeda. Und das Ganze war doch nur eine Doku.
Ja, genau.
An Corona.
Die Fortsetzung von 21 hat er geschrieben, nachdem Corona 2020 aufgetaucht ist. Passt. Verdammt. Ja. Fällt euch sonst noch was ein zu dem Film? Sonst haben wir, glaube ich, alles durch, ne?
Ja.
Ja, sehr schön. Das war wieder sehr interessant und ich habe wieder bei einem Film mehr verstanden als vorher. Das ist auch immer eine Begleiterscheinung. Ich mag den Film trotzdem noch, obwohl man manche Sachen aufgedeckt hat, die nicht unbedingt Sinn ergeben, aber.
Ja, nicht so stimmig sind, aber trotzdem. Es gibt so viele Filme mit so vielen Filmfehlern, die aber trotzdem nicht schlecht sind.
Nee, das ist richtig.
Anschlussfehler oder irgendwelche Geschichten.
Ich sehe den Film nicht groß anders dadurch.
Nee. Ich bin aber auch keiner, der halt Filme so in Einzelbildfortschaltung anguckt, um dann solche Sachen zu finden, wie halt der eine Tote, der was du erzählt hattest, der die Augen dann zumacht, kurz bevor ihm eigentlich die Augen von dem Wissenschaftler zugemacht werden.
Es sind so Sachen, die finde ich irgendwann mal, wenn man den Film ein, zwei Mal gesehen hat, auch mal interessant, um zu sehen, oh, guck mal, witzig. Aber trotzdem ist die Geschichte immer noch so, dass sie nicht einen groß rausbringt und man den Film immer noch gut gucken kann, ohne dass die Illusion dadurch kaputt geht. Ja, ich hoffe, euch hat unsere Folge heute auch wieder gefallen und wir freuen uns, dass ihr auch wieder dabei wart und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei unserem nächsten Filmbesprechung dabei seid. Aber bis dahin erstmal, ja, tschüss.
Nanu, nanu.
Das Sofa IMAX kehrt zurück mit The Life Aquatic, die Tiefseetaucher.
Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern. Hier die Quellenangaben. Auszüge aus dem Film Andromeda, tödlicher Staub aus dem All von Universal Pictures. Auszüge aus dem Soundtrack The Andromeda Strain von Jill Mell. Eine Vorwortproduktion 2022.